Hallo liebe Studis, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge gehört wieder zur Vorlesung Lineare Algebra und das Thema sind diesmal Faktorräume, der Homomorphiesatz für Vektorräume und Notation, so ganz allgemein. Speziell möchte ich mich um Satz 227 kümmern, den haben wir in der Vorlesung besprochen, recht ausführlich und ich habe auch was zum Beweis gesagt und warum wir da ganz viel jetzt gar nicht nochmal zu Fuß zeigen müssen. Und dann habe ich da eine Frage zu bekommen und auch noch mal eine Frage zur Notation. Stichwort Kringel plus, Kringel, Kuller und was wir da alles so haben. Denn wir hatten jetzt ja den Übergang von einem Kapitel zum nächsten und dann ist die Frage sehr berechtigt, was wir da an Notation mitnehmen oder eben nicht. Deswegen gehe ich dann da auch noch mal drauf ein. Aber erstmal möchte ich über Satz 227 sprechen. Die Situation, die wir da haben, ist, dass wir einen Körper K haben und zwei Vektorräume V und W. Die können verschieden sein, können aber auch gleich sein. Und dann haben wir einen Vektorraumhomomorphismus Phi von V nach W. Wir wiederholen gleich nochmal, was Vektorraumhomomorphismus heißt. Der Kern von Phi sollte U heißen. Auch da wiederhole ich gleich nochmal, was das heißt. Und dann kamen da eben Aussagen in diesem Satz, die beziehen sich auf den Faktorraum V modulo U. Die Behauptung ist, dass es da eine Abbildung gibt von V modulo U nach W, die injektiv ist und die ein Vektorraumhomomorphismus ist. Und so weiter. Und da reden wir gleich drüber. Wir gucken uns diese Abbildung Delta einmal ganz genau an, gucken uns den Faktorraum nochmal genau an, die Verknüpfung, die Verträglichkeit von allem mit den Verknüpfungen in V modulo U und in W und so weiter, sodass Sie dann also, wenn Sie all das zusammensetzen, einen Beweis für Satz 227 da stehen haben. Allerdings werde ich manches ausführlicher erklären, als man das eigentlich muss, denn ich habe ja in der Vorlesung gesagt, eigentlich ist für den Satz gar nichts weiter zu tun. Der ist quasi schon so gut wie bewiesen mit dem, was wir schon wissen über Gruppen. Aber auch dazu komme ich dann gleich nochmal. Erstmal wiederholen wir, was die ganzen Sachen eigentlich sind. Phi ist nach Voraussetzung ein Vektorraumhomomorphismus von V nach W. Und das bedeutet, dass wenn ich mir zwei Vektoren V1 und V2 aus V hernehme, dass dann V1 plus V2 in Klammern hoch Phi das gleiche ist wie V1 hoch Phi plus V2 hoch Phi. Die Addition auf der linken Seite der Gleichung findet im Vektorraum V statt und die Addition auf der rechten Seite der Gleichung findet im Vektorraum W statt. Außerdem gilt für alle Körperelemente Lambda, dass Lambda mal V1 in Klammern hoch Phi das gleiche ist wie Lambda mal V1 hoch Phi. Die Skalarmultiplikation auf der linken Seite findet dabei sozusagen für den Vektorraum V statt. Das heißt, da sind wir im Produkt K kreuz V mit den Elementen des Startbereichs. Und auf der rechten Seite ist es die Skalarmultiplikation für den Vektorraum W. U war definiert als Kern von Phi. Nochmal zur Erinnerung, der Kern von Phi besteht aus allen Elementen V aus dem Vektorraum V mit der Eigenschaft, dass V Phi das Nullelement im Vektorraum W ist, also der Nullvektor in W. Und jetzt kommt noch der Faktorraum V modulo U. Als Menge ist V modulo U nichts anderes als die Menge der Nebenklassen groß U plus klein V, wobei V aus dem Vektorraum V kommt. Die Menge dieser Nebenklassen ist erstmal nur eine Menge von Teilmengen von V, aber wir haben darauf eine Verknüpfung, eine Addition. Wir haben auch eine Skalarmultiplikation, denn wir haben uns ja vorher überlegt, dass V modulo U ein Vektorraum ist. Die Verknüpfungen hießen Kringel plus und Kringel. Kringel plus und Kuller. Und ich erkläre gleich auch nochmal, wie die funktionieren. Wir brauchen die nämlich gleich bei den Rechnungen. Das haben wir alles schon gesehen. Und hier kommt jetzt die Idee für eine injektive Abbildung von V modulo U nach W, die gleichzeitig noch ein Vektorraumhomomorphismus ist. Die heißt Delta. Delta startet also in V modulo U, bildet nach W ab und die ist folgendermaßen definiert. Für alle V aus V wird die Nebenklasse U plus V, also groß U plus klein V, von Delta abgebildet auf den Vertreter V unter Phi. Wir bilden also eine Nebenklasse ab, indem wir den Vertreter hernehmen und den abbilden, und zwar mit Phi. Phi ist die Abbildung, die von Anfang an da ist. So, da müsste man sich jetzt streng genommen wieder fragen, ist das überhaupt eine Abbildung? Hängt das nicht vom Vertreter ab? Das müssen wir aber nicht zeigen, denn der Homomorphiesatz für Gruppen sagt, dass Delta eine wohldefinierte Abbildung ist. Die ist unabhängig von der Wahl des Repräsentanten. Und was hat jetzt der Homomorphiesatz für Gruppen mit dieser Situation zu tun? Das können wir uns nochmal genauer angucken. Naja, V ist doch mit Plus eine abelsche Gruppe, ist ja ein Vektorraum. Und das Vektorraum-Axiom V1 sagt genau das. U ist der Kern eines Homomorphismus und deswegen eine Untergruppe. Das haben wir uns auch schon irgendwann mal klar gemacht. U mit Plus ist also eine Untergruppe von V mit Plus. Und dementsprechend können wir uns jetzt die Faktorgruppe angucken. Wir können benutzen, dass Kerne von Homomorphismen immer Normalteiler sind. Wir können aber auch benutzen, dass V mit Plus eine Abelsche Gruppe ist. Da sind dann sowieso alle Untergruppen Normalteiler. Wie auch immer Sie hier das begründen wollen, V modulo U ist ein wohldefiniertes Objekt, auf dem wir jetzt eine Verknüpfung definieren können. Und in der Gruppentheorie, da haben wir das Box genannt. Und man verboxt zwei Nebenklassen, indem man die Repräsentanten miteinander verknüpft. In unserem Fall ist das die Addition. So, wenn man jetzt also V benutzt für die Gruppe G und U für den Normalteiler N und wenn man Kringel plus so interpretiert wie Box bei unserem Abschnitt über Gruppen, dann sagt der Homomorphiesatz für Gruppen, dass das Delta, was wir hier betrachten, genau das ist, was wir uns für Gruppen schon mal überlegt haben. Da sah das dann halt anders aus. Da sah das dann eben so aus, N Kringel G und das dann in Klammern hoch Delta ist das gleiche wie G hoch Phi. So sah das damals aus. Und jetzt haben wir halt andere Notationen. Die Verknüpfung heißt jetzt Plus und nicht Kringel. Die Abbildung heißt immer noch Delta, die andere heißt immer noch Phi. Der Normalteiler heißt jetzt U und so weiter. Aber das können Sie einfach übersetzen. Dann nehmen Sie sich den Homomorphiesatz für Gruppen, die Notation da und übersetzen einfach alles. Aus G wird V, aus Kringel wird Plus, aus N wird U, aus dem kleinen Repräsentanten G wird der Repräsentant V und so weiter. Und dann haben wir schon nachgewiesen, dass wir da eine wohldefinierte Abbildung haben, dass es nicht von den Repräsentanten abhängt. Und das können wir jetzt hier einfach benutzen. Das müssen wir nicht nochmal zeigen. Auch die Homomorphie-Eigenschaft, was die Gruppen hier betrifft, also die Gruppen bezüglich der Addition, die müssen wir streng genommen jetzt nicht nochmal zeigen, sondern die haben wir schon aus dem Homomorphiesatz für Gruppen. Ich erkläre sie Ihnen gleich trotzdem nochmal. Und das Einzige, was dann fehlt, ist, dass diese Abbildung Delta, so wie wir sie da hingeschrieben haben, sich auch mit der Skalarmultiplikation verträgt. Wir haben ja einmal im Vektorraum V modulo U eine Skalarmultiplikation und im Vektorraum W haben wir auch eine Skalarmultiplikation mit dem gleichen Körper K. Und die Verträglichkeit ist ja die zweite Homomorphie-Eigenschaft für Vektorräume. Da haben wir ja einmal die Addition und einmal die Skalarmultiplikation. Und das rechne ich Ihnen dann gleich auch nochmal vor. Aber sowohl die Verträglichkeit mit der Addition als auch die Injektivität haben wir schon im Homomorphiesatz für Gruppen gezeigt. Das heißt, dass wir da streng genommen gar nichts machen müssen. Das können wir zitieren. Nur weil doppelt besser hält, werde ich das dann gleich trotzdem nochmal erklären, was wir da machen. Beginnen wir also mit der Verträglichkeit von Delta mit der Addition. Auf der linken Seite steht ein Faktorraum. Da haben wir uns entschieden, bei der Addition Kringel plus hinzuschreiben. Das mache ich jetzt also. Und im Vektorraum W schreibe ich einfach nur plus für die Vektorenaddition. Jetzt brauche ich also zwei Vektoren V1 und V2 als Vertreter und ich brauche ein Körperelement Lambda. Und dann rechne ich einfach los. U plus V1 in Klammern, Kringel plus U plus V2 in Klammern, das Ganze in Klammern hoch Delta, ist, wenn ich jetzt erstmal nur Kringel plus anwende im Faktorraum, U plus in Klammern V1 plus V2 hoch Delta. Jetzt kann ich Delta anwenden. Die Abbildungsvorschrift sagt, dass ich mir den Repräsentanten nehme und den mit Phi abbilde. Der Repräsentant der Nebenklasse U plus in Klammern V1 plus V2 ist V1 plus V2. Den nehme ich also her, bilde ihn mit Phi ab, dann steht da V1 plus V2 in Klammern hoch Phi. Jetzt benutze ich die Homomorphie-Eigenschaft für die Abbildung Phi und dann kann ich jetzt daraus quasi umformen und bekomme V1 hoch Phi plus V2 hoch Phi. Und jetzt wende ich nochmal rückwärts an, was Delta macht und bekomme U plus V1 in Klammern hoch Delta plus U plus V2 in Klammern hoch Delta. Und das kann man am besten sehen, wenn man jetzt wieder rückwärts rechnet. Wenn ich das rückwärts ausrechne, kommt beim ersten Term V1 hoch Phi raus und beim zweiten V2 hoch Phi. Da habe ich also einfach nur die Abbildungsvorschrift angewendet und die Tatsache, dass Phi ein Vektorraumhomomorphismus ist. Und jetzt kommt, wie gesagt, das war gerade die Verträglichkeit mit Plus, die wir eigentlich nicht zeigen müssen, weil wir die für Gruppen schon kennen. Und die Gruppe, die wir hier betrachten, ist ja V modulo U mit Kringel plus und W mit Plus auf der anderen Seite. Das habe ich jetzt nur gemacht zur Wiederholung. Die Skalarmultiplikation, die muss man sich tatsächlich kurz überlegen und das habe ich in der Vorlesung nur deshalb nicht gemacht, weil das überhaupt nicht spannend ist und das sehen Sie gleich. Hier kommt die Aussage für die Skalarmultiplikation. in Klammern Lambda Kulla U plus V1, jetzt das Ganze in Klammern hoch Delta. Heißt also, dass wir jetzt zuerst eine Skalarmultiplikation haben und dann bilden wir mit Delta ab. Okay, nach Definition der Skalarmultiplikation im Faktorraum kommt daraus U plus Lambda mal V1. Der neue Vertreter heißt jetzt Lambda mal V1. Das Ganze in Klammern hoch Delta. Jetzt kommt die Abbildungsvorschrift für Delta und die sagt dann, dass daraus kommt Lambda mal V1 in Klammern hoch Phi. Die Homomorphie-Eigenschaft für Phi sagt, dass das dasselbe ist wie Lambda mal V1 hoch Phi. Fertig. Das war's. Da war überhaupt nichts spannend. Wir haben auch wieder nur die Homomorphie-Eigenschaft für Phi benutzt und die Definition der Skalarmultiplikation. Und das war's. Die Injektivität von Delta haben wir streng genommen auch schon gezeigt, allgemein für Gruppen. Das heißt, da könnte ich jetzt auch einfach zitieren. Aber ich habe mich entschieden, Ihnen die nochmal zu erklären mit der Notation hier in den Vektorräumen, weil das dann vielleicht klarer ist, nachvollziehbar. Sie können das auch einfach einmal selber machen, indem Sie jetzt auf Pause drücken, einmal gucken, was da zu zeigen ist mit der Notation in den Vektorräumen, die wir hier haben. Und dann können Sie es einfach einmal selber ausprobieren und danach vergleichen. Das ist eine gute Übung. Und da sind wir wieder. Ich quatsch einfach weiter. Ich nehme jetzt zwei Elemente her, U plus V1 und U plus V2 aus dem Faktorraum V modulo U. Die beiden Vertreter heißen also jetzt V1 und V2 und die wähle ich mir so, dass ihre Bilder unter Delta gleich sind. Wenn die Bilder unter Delta gleich sind, dann heißt es ja, dass wenn ich die Vertreter nehme und mit Phi abbilde, dass dann dasselbe rauskommt. Also muss jetzt der erste Vertreter V1 hoch Phi das gleiche sein wie der zweite Vertreter V2 hoch Phi. Und jetzt forme ich das um. V2 hoch Phi hat im Vektorraum W ein additives Inverses. Und wenn ich jetzt auf beiden Seiten dieses additive Inverse addiere, dann steht auf der rechten Seite 0, denn V2 hoch Phi und sein additives Inverses werden zusammen der Nullvektor in W. Und auf der linken Seite steht V1 Phi plus in Klammern minus V2 hoch Phi. Jetzt benutze ich also einfach die Schreibweise minus V2 hoch Phi für das additive Inverse von V2 hoch Phi im Vektorraum W. Okay, nochmal, was haben wir? V1 hoch Phi plus in Klammern minus V2 hoch Phi gleich Nullvektor in W. Mit der Homomorphie-Eigenschaft kann ich das jetzt anders schreiben. Ich kann nämlich stattdessen schreiben V1 plus in Klammern minus V2 und dann das Ganze hoch Phi. Und da kommt der Nullvektor in W raus. Das heißt also, dass wir auf der linken Seite ein Element stehen haben, dessen Bild unter Phi der Nullvektor in W ist. Und solche Elemente liegen doch genau im Kern von Phi. V1 plus in Klammern minus V2 liegt also im Kern von Phi und das ist U. Aber wenn ein Element plus das additive Inverse von einem eventuell anderen Element in diesem Teilraum U drin liegen, dann heißt das, dass diese beiden Elemente die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Das war eine Übungsaufgabe. Dementsprechend ist jetzt U plus V1 das gleiche wie U plus V2. Und das heißt, dass die beiden Urbilder dasselbe waren, also ist Delta injektiv und damit sind wir fertig. Und wenn Sie jetzt nochmal zurückgucken, wie wir das bei Gruppen gemacht haben, beim Homomorphiesatz da, und wenn Sie sich dann angucken, wie die Notation sich verändert, wenn wir von der allgemeinen Gruppe übergehen in diese konkrete Situation mit dem Vektorraum, dann werden wir sehen, dass das genau das Argument ist, was wir da gemacht haben. Ja, was noch? Ich habe schon gesagt, dass wir manches davon schon vorher bewiesen hatten und dass das jetzt nur eine Wiederholung war. Das brauchen wir also nicht. Im Prinzip ist der Homomorphiesatz für Vektorräume ein Spezialfall des Homomorphiesatzes für Gruppen, nur dass wir noch zusätzlich eine Eigenschaft für die Skalarmultiplikation brauchen. Und das haben wir jetzt nochmal uns klar gemacht und wiederholt. Und zur Notation möchte ich jetzt noch ein paar Worte verlieren. Ich habe in diesem Grundlagenkapitel 2 immer mal wieder unterschiedliche Verknüpfungszeichen eingeführt, damit wir am Anfang lernen zu unterscheiden, wo wir Dinge verknüpfen. Jetzt, wo wir darin ein bisschen Übung haben, werde ich dann immer mal das gleiche Symbol verwenden, auch wenn das Verknüpfungen in verschiedenen Mengen sind. Zum Beispiel haben wir jetzt ja schon geübt, die Addition im Körper mit Plus zu bezeichnen und die Addition im Vektorraum auch mit Plus zu bezeichnen. Und dann müssen wir uns halt immer zwischendurch mal dran erinnern, wo sind wir gerade und wo findet die Addition statt. Dann, wenn eine, ich sag mal, etwas außergewöhnliche Struktur um die Ecke kommt, dann neige ich dazu, trotzdem nochmal ein besonderes Multiplikations- oder Additionszeichen einzuführen oder generell Verknüpfungszeichen, damit wir nicht durcheinander kommen. Zum Beispiel würde ich jetzt bei Matrizen nicht plötzlich einfach nur Plus schreiben, sondern da haben Sie ja gesehen im Beispiel, dass ich dann doch nochmal Kringel Plus schreibe, einfach damit man irgendwie im Hinterkopf hat, ach ja, sind Matrizen, Matrizenaddition, genauso wie mit den Symbolen für die Skalarmultiplikation. Und auch wenn ich in einem Faktorraum arbeite oder in einer Faktorgruppe, neige ich dazu, da erstmal noch andere Verknüpfungszeichen zu nehmen, damit man da sich den Unterschied nochmal klar macht. Einfach weil die Elemente eines Faktorraums eben doch anders aussehen als die Vektoren aus dem Vektorraum selber. Und wenn die Verknüpfung anders heißt, habe ich die Hoffnung, dass wir alle gemeinsam dann noch mehr daran denken, dass es unterschiedliche Objekte sind. Nicht nur, dass die aus unterschiedlichen Mengen kommen, sondern dass die auch irgendwie, wie soll ich das erklären? Wenn ich einen Vektorraum habe und einen Faktorraum, dann habe ich in der einen Menge halt Vektoren, in der anderen Menge habe ich Elemente des Faktorraums, das sind dann natürlich auch Vektoren, aber gleichzeitig sind es Mengen von Vektoren. Und um das irgendwie im Kopf besser getrennt zu halten, hilft es mir, wenn auch die Verknüpfungszeichen unterschiedlich sind. Kann sein, dass Ihnen das später so geht, dass Sie das auch ohne super hinkriegen, das ist dann überhaupt kein Problem, aber für den Moment würde ich gerne in der Vorlesung dabei bleiben, da an solchen Stellen dann nochmal Notation differenziert zu benutzen, einfach damit wir gar nicht erst in Versuchung kommen, so zu tun, als könnten wir sehr unterschiedliche Objekte auf die gleiche Art und Weise verknüpfen. So können wir uns ein bisschen besser daran erinnern, dass es unterschiedliche Verknüpfungen sind mit unterschiedlichen Start- und Zielbereichen. Und mit der Zeit wird es weniger. Mit der Zeit werde ich dann immer häufiger die gleichen Symbole verwenden für verschiedene Verknüpfungen, einfach weil wir das dann schon geübt haben. Und wenn dann wieder irgendwas ganz Neues kommt, eine ganz neue Verknüpfung, dann kriegt die wieder ein neues Symbol. Soweit meine Politik da. Das heißt also auch, dass es sein kann, dass in Kapitel 2 irgendwelche Sachen mal Kulla hießen oder Kringelplus und diese Zeichen werden dann in Kapitel 3 anders benutzt. Das kann sehr gut sein. Bitte achten Sie dann immer drauf, was in dem Moment, in dem Beispiel oder in dem Satz dazu gesagt wird, ob da eine Voraussetzung steht, ob ich was dazu erklärt habe oder fragen Sie ansonsten nach. Zum Beispiel war es ja jetzt so, als wir Matrizen hatten und damit rumgerechnet haben, dass ich da Kringelplus benutzt habe und das war dann das Symbol Kringelplus, das wir für die Matrizenaddition vorher auch schon mal benutzt hatten. Und das war dann nicht das gleiche Kringelplus wie das, was wir für den Faktorraum V modulo U benutzt haben. Das heißt, da habe ich das gleiche Symbol verwendet, aber in dem einen Fall habe ich das benutzt, um die Addition im Faktorraum zu unterscheiden von der Addition in dem eigentlichen Vektorraum. Und in dem anderen Fall habe ich das Zeichen Kringelplus benutzt, um zu unterscheiden zwischen der Addition von Matrizen und der Addition von ganz einfachen Körperelementen. In beiden Fällen geht es also um eine Unterscheidung, aber es waren nicht die gleichen Objekte, mit denen wir da gearbeitet haben. Wenn Sie das sehr verwirrt, dann kann ich in der Vorlesung mir Mühe geben, das noch besser deutlich zu machen, das besser zu unterscheiden oder die Frage ist halt, benutze ich dann mehr unterschiedliche Symbole oder weniger? Das ist mir nicht klar, was Ihnen dann da helfen würde, aber darüber müssen wir dann einfach reden. Wie gesagt, wird es mit der Zeit wahrscheinlich eher weniger mit den vielen unterschiedlichen Verknüpfungssymbolen, weil ich davon ausgehe, dass wir das dann einfach schon genug geübt haben und durch Konzentration und Mitdenken dann immer wissen, wo wir gerade sind. Aber das müssen wir sehen. Da ist auch jede Vorlesung anders. Alle Erstis sind da immer ein bisschen unterschiedlich, wie lange sie noch gewisse Hilfestellungen brauchen und wann nicht mehr oder was ihnen da speziell weiterhilft. Wichtig war mir nur zu sagen, dass Notation sich nicht automatisch überträgt von Kapitel zu Kapitel, sondern dass wir da immer noch mal drüber sprechen müssen und dass das gleiche Symbol auch mal in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Dinge heißen kann. So wie ich also zum Beispiel Kringel jetzt schon mehrmals benutzt habe als Name für eine Verknüpfung, aber das hieß nicht immer dasselbe. So, da bitte im Zweifel einfach nachfragen. Ja, ich glaube, mehr wollte ich zum Thema Faktorräume und Homomorphiesatz und so jetzt gar nicht sagen. Also mache ich wieder die Maus an und höre auf zu reden. Bis bald!